Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Infomagazin, produziert von Radio Dreieckland aus Freiburg. Im Studio und verantwortlich für die heutige Sendung vom 13. August 2013 ist Caro. Zuerst hören wir wie immer die Focus Europa Nachrichten und danach gibt es zwei Beiträge. Der erste ist von Fabian und heißt Let's Simply Speak English, wie Sprachbarrieren bei internationalen Treffen abgebaut werden können. Und im zweiten Beitrag von heute spreche ich mit einer Aktivistin des Atomwaffenfrei-Jetzt-Aktionscamp, das in der letzten Woche stattgefunden hat. Und die sagt, solange gewisse Staaten Atomwaffen haben, werden andere auch dazu getrieben, sie zu haben. Und zwischen den Nachrichten und unseren Beiträgen hören wir GEMA-freie Musik und ich wünsche euch viel Spaß in der nächsten halben Stunde.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu den Focus Europa Nachrichten vom Dienstag, den 13. August. Jobbik-Chef belastet das Verhältnis zwischen Ungarn und Rumänien. Auf einem Jugendcamp in Rumänien erklärte der Chef der rechtsradikalen Jobbik-Partei, Gábor Vona, dass er auch Konflikte mit dem Nachbarland Rumänien in Kauf nehme, um Autonomie für die dort lebenden Ungarn zu erwirken. Er sagte weiter, gute Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern seien keine Priorität, sondern der Schutz, Zitat, unserer Rasse. In Reaktion auf die Äußerungen verglich Rumäniens Staatschef Basescu den Jobbik-Vorsitzenden mit Stalin. Nur dieser hätte es gewagt, in Rumänien eine autonome Region für Ungarn zu erzwingen. Von den großen ungarischen Gemeinschaften außerhalb Ungarns kann Jobbik aufgrund der doppelten Staatsbürgerschaft auch Stimmen erhalten. Bei den Parlamentswahlen 2010 fielen 12% der Stimmen auf die rechtsradikale Jobbik-Partei in Ungarn. Hungerstreik von Flüchtlingen in Ungarn. So gut wie alle im Flüchtlingsgefängnis Nyírbátor internierten Flüchtlinge befinden sich seit vergangenem Freitag in einem Hungerstreik. Einerseits protestieren die Flüchtlinge gegen die miserablen Bedingungen in der Haftanstalt, andererseits fragen sich viele, warum sie überhaupt in einer geschlossenen Anstalt sind, obwohl viele von ihnen bereits anerkannte Flüchtlinge in Ungarn sind. Die Flüchtlinge fordern die Schließung aller Abschiebegefängnisse und ein Ende der Abschiebung von Flüchtlingen auf Grundlage der Dublin-II-Verordnung nach Ungarn. Die Dublin-II-Verordnung legt fest, dass ein Flüchtling nur in einem Land der Europäischen Union Asyl beantragen darf. In der Praxis werden Flüchtlinge dadurch gezwungen, in dem Land Asyl zu beantragen, in dem sie die Europäische Union betreten haben. Letzten Monat machte eine Gruppe von 72 aus Ungarn geflüchteten Asylbewerbern durch einen Protest in Karlsruhe auf sich aufmerksam. Sie weigerten sich, nach Ungarn zurückzukehren, weil sie sich dort bedroht fühlten. Anfeindungen gegen Malmström verurteilt. Am 5. August forderte die EU-Kommissarin für Innenpolitik gemeinsam mit zahlreichen Nichtregierungsorganisationen die maltesische Regierung dazu auf, einen Tanker anlegen zu lassen, der am Vortag 102 Flüchtlinge in Seenot gerettet hatte. Unter den Geflüchteten waren 4 schwangere Frauen, Verletzte und Kinder. Dieser Aufforderung Malmströms folgten wütende Beschimpfungen der Kommissarin im Internet. Das Europäische Netzwerk gegen Rassismus, ENA, stellt klar, dass Volksverhetzung im Internet Menschenrechte verletze und von den Behörden verfolgt werden sollte. Anders Larsson von ENA beschreibt die Kommentare für uns.
They're extremely racist and abusive personally against Commissioner Malmström, you know, telling her that why don't you bring all these migrants home with you and stay in your house?
Dieser Kommentar war noch einer der weniger sexistisch und beziehungsweise rassistischen Kommentare, die mittlerweile größtenteils von den Plattformen gelöscht wurden. Mali hat ein neues Staatsoberhaupt. Ibrahim Boubacar Keïta, oder wie er in Mali genannt wird, IBK, wurde am gestrigen Montag schon vor dem Ende der Stimmenauszählung von seinem Kontrahenten in der Stichwahl zum Sieger erklärt. Zu groß erscheint bereits jetzt der Vorsprung von IBK. Internationale Wahlbeobachter und Wahlbeobachterinnen beschrieben die Wahl in Mali als weitgehend fair und transparent. Im Vergleich zu den Präsidentschaftswahlen 2007 hatten sich die Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang von 26% auf 52% verdoppelt. Ein Zeichen dafür, dass der Militärputsch mit der anschließenden Intervention französischer und afrikanischer Soldaten zu einem Bruch mit der bisherigen politischen Klasse geführt hat und viele Menschen in Mali nun das Gefühl haben, einen politischen Neuanfang wagen zu können. Weinernte in Frankreich wie vor 30 Jahren. So beschreibt die katalanische Gewerkschaft UGT die Arbeitsmigration von Spanien nach Frankreich zur Weinlese. Der Unterschied von heute und damals besteht in der Anzahl der benötigten Arbeitskräfte. Durch die gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union wurde in den letzten Jahrzehnten viel Geld in die Mechanisierung gesteckt, mit der Konsequenz, dass heute weitaus weniger Menschen für die Weinlese benötigt werden. Seit Beginn der Krise in Spanien hat sich die Anzahl der Arbeitsmigranten und Migrantinnen für die Weinlese um 24% erhöht. Grund dafür sind die mangelnden Jobaussichten in Spanien und der attraktive Mindestlohn von 9,43 Euro pro Stunde in Frankreich. Damit liegt der Stundenlohn in Frankreich ca. 3 Euro pro Stunde höher als in Spanien. Auch in Deutschland werden eher Löhne auf spanischem Niveau in der Weinlese bezahlt. Neben der Mechanisierung der Landwirtschaft drückt auch die hohe Arbeitslosigkeit in Frankreich die Nachfrage nach spanischen Arbeitskräften. Chancen haben meist nur diejenigen Spanier, die über Kenntnisse von Fremdsprachen verfügen. Die meisten der Tagelöhner haben nach Angaben der Gewerkschaft mittlerweile studiert und sind zwischen 20 und 35 Jahre alt. Nach rassistischen Angriffen nun Aufruf zum Mord an der ersten schwarzen Ministerin in Italien. Vittorio Milani von der venezianischen Separatistengruppe Veneto Stato hat auf Facebook zum Mord an Italiens Integrationsministerin aufgerufen. Als die Ministerin Keyenge in einer Diskussion um das Burka-Verbot anregte, dass dann auch Nonnen ihren Schleier ablegen müssten, schrieb Milani auf Facebook, Zitat, »Das ist absurd. Jemand ermorde diese nutzlose Idiotin«, Zitat Ende. Die Staatsanwaltschaft hat nun Ermittlungen gegen Milani wegen Aufruf zum Mord aufgenommen. Die Ministerin wurde in den letzten Monaten mehrfach von Parlamentariern beleidigt und auf öffentlichen Veranstaltungen mit Bananen beworfen. Leider ergibt sich aus dieser Reihe an Skandalen keine allgemeine Diskussion um Rassismus, wie uns Italien-Korrespondentin Katrin Dieger erklärt.
Es ist eigentlich so, dass die ganze Diskussion auf die Ministerin, auf ihre Person fokussiert wird und damit auch Themen, die eigentlich auch ja noch in ihr Ressort fallen, in den Hintergrund geraten. Beispielsweise, wie sind denn die Verhältnisse in den Aufnahmelagern, wie sind die Verhältnisse in den Abschiebeknästen und so weiter.
Und das war es auch schon mit den Fokus Europa Nachrichten vom heutigen 13. August 2013.
Europa.
Marco Europa.
Beitrag. Alle, die schon einmal auf internationalen Kongressen, Aktionscamp oder Seminaren waren, kennen die Problematik. Nicht alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen sprechen eine gemeinsame Sprache. Meistens verständigen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dann auf Englisch als Diskussionssprache. Diese Entscheidung liegt nahe, weil laut einer Eurostat-Studie aus dem Jahr 2006 jeder zweite Europäer bzw. jede zweite Europäerin Englisch als Mutter- oder Fremdsprache spricht. Diejenigen, die Englisch in der Schule gelernt haben, können sich logischerweise meist nicht ganz so gut und elegant und pointiert ausdrücken als MuttersprachlerInnen oder Menschen, die Möglichkeit hatten, eine gewisse Zeit in einem englischsprachigen Land zu leben. Diese Ungleichheit und auch fehlendes Selbstvertrauen hemmt die Akteure in Diskussionen. Ganz zu schweigen von den Menschen, die von einer solchen Veranstaltung von vornherein ausgeschlossen werden, weil sie überhaupt kein Englisch verstehen oder sprechen. Gerade den sozialen Bewegungen fehlt es an finanziellen Ressourcen, um Dolmetscher oder Dolmetscherinnen zu engagieren und sich entsprechende Techniken zu leihen für Übersetzungen. Malte vom europaweiten Netzwerk Reclaim the Fields erklärt uns, wie die Bewegung sich diesem Problem stellt.
Da gibt es halt so Ansätze, dass man über Radiofrequenzen kleinräumig simultan dolmetscht, also das, was gesprochen wird von einer Person bei einem Treffen oder einem Camp, halt direkt übersetzt wird, simultan halt. Und das ist dann natürlich viel günstiger, weil dafür brauchst einen Transmitter und halt Radios, über die Leute das dann empfangen können.
Die Technik übersetzt natürlich von selbst noch keine Sprache. Wie das Reclaim the Fields Netzwerk an Dolmetscher und Dolmetscherinnen kommt, erklärt uns deshalb Katrin.
Die meisten Menschen, die dann Übersetzung oder Dolmetschen anbieten, kommen, liegen einfach aus der Gruppe von den Leuten selbst, die einfach am Camp teilnehmen. Also einfach irgendwelche Menschen, die Lust haben, das zu tun und sich das zutrauen und eben zwei Sprachen mindestens relativ gut beherrschen, verstehen und sprechen können. Genau, und ansonsten versuchen wir so Sprachstudierende irgendwie zu kontaktieren, über die Unis halt zu schauen, ob es da Leute gibt, die irgendwie vielleicht eine praktische Erfahrung einsammeln wollen und dafür nicht keinen Lohn bekommen müssen, ob es da irgendwie noch Ressourcen gibt. Aber sonst ist es einfach auf freiwilliger Basis und hängt immer sehr davon ab, wer gerade beim Camp da ist und Lust und Zeit und Kapazitäten hat.
Für viele Teilnehmende des Reclaim the Fields Camp ist dieser kritische Blick auf die verwendeten Sprachen neu. Was für Erfahrungen die Bewegung bisher mit ihrem Übersetzungskonzept gehabt hat, erklärt uns Katrin.
Also mein Eindruck ist schon, dass es ganz wichtig ist, am Anfang eben also dem Raum und Zeit zu geben, das zu erklären, warum das wichtig ist und warum wir das so praktizieren wollen, damit Menschen eben überhaupt diese Bedürfnisse äußern und sich trauen, das auch in Anspruch zu nehmen und damit es eben nicht als irgendeine Last für die Gruppe gesehen wird, sondern dass dann tatsächlich sagen, ich spreche jetzt hier Schwedisch oder ich spreche jetzt hier Serbo-Kroatisch und es ist auch okay, dass ich das mache und es ist irgendwie gewollt, dass ich das mache. Also ich glaube schon, da braucht es sozusagen, also jetzt nicht so eine paternalistische Ermutigung oder so, sondern einfach so, dass einfach ganz transparent darüber sprechen, wie das ist mit den Sprachen und wie das ist mit den Hierarchien und dass wir eben jetzt hier gemeinsam versuchen, das aufzubrechen.
Was ein solches Übersetzungskonzept für die Planung eines Camps bedeutet, erklärt uns Malte.
Also wenn du halt drei oder vier Sprachen hast und gleichzeitig halt mehrere Workshops in diesen drei bis vier Sprachen stattfinden sollen, sagen wir einfach mal drei Workshops, dann brauchst du pro Workshop eigentlich zwei Personen pro Sprache. Also das wäre dann pro Workshop bräuchtest du 6 bis 8 Personen und insgesamt bräuchtest du dann halt 18 bis 24. Und es ist natürlich auch super, wenn die Leute nicht den ganzen Tag durchdolmetschen müssen. Also man merkt, es ist einfach, man braucht einfach relativ viele Ressourcen und das ist illusorisch so. Also so gut können wir das leider nicht organisieren, das müssen wir einfach so sagen. Und es wird halt, also es ist halt einfach in so aktivistischen oder ja, Graswurzelnetzwerken einfach oft so, dass Leute auch dann ziemlich viel dolmetschen und einfach auch das ein bisschen, also meiner Meinung nach auch ein bisschen eine Überforderung ist. Und ich glaube, da braucht es einfach auch noch mehr Erfahrung und so. Und ich glaube, das wird sich vielleicht auch ändern, wenn das mehr gemacht wird.
Eine ausführlichere Version des Interviews könnt ihr am kommenden Freitag in unserem Fokus Europa Spezial hören.
Fokus Europa.
Fokus Europa.
Beitrag. Beitrag.
Es wurde an allen Toren viel Musik gemacht. Es war eine wunderbare Nacht, muss man auch dazu sagen, die ganz im Gegensatz stand zu diesem gigantischen Zerstörungspotenzial, das auf diesem Flieger hofft, in Form dieser Atombomben da ist. Es war eine wunderbar klare Nacht. Es war ja eine Sternschnuppennacht. Ich habe so viele Sternschnuppen gesehen wie in meinem ganzen Leben nicht. Die Luft war sehr klar, man konnte die Milchstraße ganz toll sehen. Und es wurde dann fürchterlich kalt in der Nacht und wir lagen dann in unseren Schlafsäcken und haben oben hochgeguckt zu dieser Milchstraße, haben uns gut miteinander verbunden gefühlt, quer über die Tore, über die Milchstraße. Aber es war einfach auch ein das hat mich ganz fertig gemacht, dieses Bewusstsein, dass dann diese 20 Atombomben hinter uns liegen, mit der 60, 70-fachen Sprengkraft von Hiroshima. Von daher war diese Blockade war ein gutes Ding und wir haben mal wieder auch gut verstanden, weshalb diese Atombomben weg müssen.
So beschreibt Regina Hagen die 24-stündige Blockade am Fliegerhorst in Büchel, wo die letzten 20 US-Atombomben gelagert sind. Zur Blockade mobilisiert hatte die Kampagne Atomwaffenfrei jetzt. Und Regina Hagen ist eine ihrer Sprecherinnen und außerdem beim Darmstädter Friedensforum. Und mit ihr habe ich über Atomwaffen in Deutschland gesprochen und über die Möglichkeiten eines Vertrags für die Abschaffung von Atomwaffen. Und das Interview hört ihr jetzt. Gestern gab es zum Abschluss eures Aktionscamps Atomwaffenfrei jetzt in Büchel eine Blockade am Fliegerhorst in Büchel. Und in Büchel in Rheinland-Pfalz sind 20 Atombomben stationiert. Und zwar im Rahmen der nuklearen Teilhabe der NATO. Und die sind so ein Relikt des Kalten Kriegs. Warum sind sie denn dann jetzt immer noch dort?
Das ist eine gute Frage, warum die Atomwaffen immer noch in Deutschland gelagert sind. Sie sind ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in 4 anderen Atomwaffenstaaten, Türkei, Italien, Belgien und Niederlande. Und das ist eine politische Entscheidung der NATO, die wir nicht nachvollziehen können. Im Rahmen der Abschreckung, es wird gelegentlich argumentiert, sie müssten hier bleiben, weil auch die Deutschen einfach einen Teil der Last für die nukleare Abschreckung tragen müssten. Das Konzept der nuklearen Abschreckung ist aber natürlich per se fraglich. Und diese Waffen hier in Büchel, die sind besonders idiotisch, richtig idiotisch, weil sie würden ins Ziel getragen von deutschen Tornados, von deutschen Piloten. Diese Tornados haben aber eine Reichweite, die geht nicht mal bis zu den Grenzen der Europäischen Union. Das heißt, sie haben eine Reichweite, dass man die Bomben nur auf Länder in der Europäischen Union abwerfen könnte. Flugzeuge, die mit Atomwaffen bewaffnet sind, dürfen nicht in der Luft aufgetankt werden. Das heißt, man kann die Reichweite auch nicht verlängern. Von daher sind das in der Tat sogenannte politische Waffen, die nicht wirklich für den Einsatz gedacht sind. Aber man könnte sie natürlich immer auch woanders hin verlagern, um sie dort einzusetzen. Und es ist ein Signal, dass Deutschland und die NATO nach wie vor an diesen Waffen festhalten, in Zeiten, wo alle über Abrüstung reden und wo dem Iran immer vorgeworfen wird, den Atomwaffensperrvertrag zu verletzen. Und dass Deutschland als Nicht-Atomwaffenstaat Atomwaffen in seinem Land lagert, ist nach Ansicht vieler Fachexperten vieler Länder der UNO und auch unserer Ansicht eine Verletzung des Atomwaffensperrvertrags.
Also dadurch, dass dann NATO weiterhin auf diese Strategie der nuklearen Abschreckung setzt, gibt es da dann trotzdem die Perspektive, dass diese Atomwaffen bald wegkommen?
Ja, wir hatten eigentlich gehofft, dass diese letzten US-Atomwaffen aus Büchel bald verschwinden, weil die deutsche Bundesregierung, CDU, FDP, in ihrem Koalitionsvertrag von 2009 drinstehen haben, dass sie auf den Abzug drängen werden. Da hatten wir große Hoffnung. Die hat sich zerschlagen, weil die Bundesregierung dem neuen Konzept und der strategischen Atomwaffendoktrin der NATO zugestimmt hat inzwischen, die weiterhin auf nukleare Teilhabe setzt. Aber es ist noch viel schlimmer. Nicht nur ist es so, dass diese relativ alten Waffen, die aber immerhin bis zur 5-fachen Sprengkraft der Hiroshima-Bombe haben, jede einzelne, dass die hier bleiben, sondern in den USA läuft ein umfassendes Modernisierungsprogramm genau dieses Bombentyps. Es soll eine Modernisierung stattfinden, dass aus diesen etwas dummen, freifallenden Bomben, die einfach aus dem Flugzeug ausgeklinkt werden und dann auf die Erde runterfallen, dass die zumindest ein bisschen lenkbar werden, das heißt dann präziser ins Ziel gesteuert werden, dass sie digitalisiert werden. Das ist ein Programm für 400 Bomben dieses Typs. Dazu gehören alle, die die USA hier in Europa lagern. Und das ist ein Programm, das wird so teuer, dass jede einzelne dieser 400 Bomben anschließend in purem Gold aufgewogen werden könnte. Und diese modernisierten Bomben, die sollen dann nach Büchel und die alten weg. Also das ist nicht fassbar.
Ah, und deswegen seid ihr dann noch immer gegen die Modernisierung von den Atomwaffen?
Wir sind natürlich gegen jede Modernisierung von Atomwaffen. Wir sind aber im weiteren Sinne überhaupt gegen Atomwaffen. Also unsere Kampagne Atomwaffenfrei.jetzt fordert nicht nur nach St. Florians Prinzip sozusagen den Abzug dieser Waffen hier aus Deutschland und auch aus den anderen europäischen Ländern. Und wir fordern nicht nur, dass keine Modernisierung dieses Bombentyps stattfindet, sondern wir fordern und unsere Forderungen richten sich ja nicht zuletzt auch an die Bundesregierung, jetzt auch im Rahmen des Wahlkampfs. Wir fordern darüber hinaus, dass die Bundesregierung sich mit vielen, vielen anderen Staaten zusammenschließt, die fordern, dass über ein vollständiges Verbot von Atomwaffen gesprochen wird, und zwar im Rahmen einer Konvention, ähnlich wie die Chemie- und Biowaffenkonvention, ja, die ja diese zwei Waffengattungen verboten haben, oder die Landminenkonvention, die Sprengminenkonvention. Wir wollen ein vertragliches Verbot von diesen Atomwaffen, wo geregelt ist, in welchen Schritten abrüstet wird, welches Land in welchem Zeitrahmen abrüstet und wie dann auch das überprüft wird, wie verifiziert wird, dass diese Waffen wirklich abgerüstet werden und anschließend nicht wieder aufgerüstet wird.
Ja, zu dem Vertrag wollte ich auch nochmal nachfragen, weil es ja vor 50 Jahren den Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser gegeben hat. Und damals konnte der entstehen, weil die Radioaktivität in der Erdatmosphäre besorgniserregend zugenommen hat. Was könnte denn heute entscheidend sein, damit ein solcher Vertrag zustande kommt für die Abschaffung der Atomwaffen?
Momentan ist der einzige Vertrag, den es auf internationaler Ebene außer diesen Teststoppverträgen gibt, der Atomwaffensperrvertrag. Der wurde 1968 verhandelt und abgeschlossen, trat 1970 nach einer entsprechenden Anzahl von Ländern, die ratifiziert und unterzeichnet hatten, in Kraft und verbietet einerseits Ländern wie uns, nicht Atomwaffenstaaten, die Atomwaffen, und sagt andererseits, dass die Atomwaffenstaaten, also diejenigen, die Atomwaffen besitzen, verhandeln müssen über die Abrüstung. Das heißt, es gibt eine juristische Verpflichtung, abzurüsten. Das ist das eine. Und die wird von immer mehr Nicht-Atomwaffenstaaten, vor allem von der südlichen Hemisphäre, auch angefordert. Das andere ist, als damals der Atomwaffensperrvertrag abgeschlossen wurde, gab es 5 Atomwaffenstaaten. USA, Großbritannien, Frankreich, Sowjetunion, heute Russland und China. Inzwischen sind 4 dazugekommen. Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea. Alle reden über Iran. Das heißt, es gibt fast doppelt so viele Atomwaffenstaaten wie damals, als dieser Sperrvertrag abgeschlossen wurde. Ich denke, das ist ein weiterer triftiger Grund, über ein vollständiges Verbot von Atomwaffen zu reden, weil klar ist, solange gewisse Staaten Atomwaffen haben, werden andere versuchen, auch Atomwaffen zu erwerben bzw. zu bauen. Um diesen Kreislauf zu unterbinden, diese Weiterverbreitung von Atomwaffen zu unterbinden, kann man eigentlich nur darauf setzen, dass alle Länder ihre Atomwaffen abrüsten, und das muss vertraglich geregelt werden, sonst kann das nicht stattfinden. Weil warum sollte China, die relativ wenige Interkontinentalraketen für ihre Atomwaffen haben, sagen, okay, wir rüsten ab, wenn gleichzeitig die USA und Russland noch über 16.000 Atomwaffen besitzen und viele Tausend sogar in ständiger Alarmbereitschaft. Das heißt, man muss einen Zeitplan haben, wo drin steht, wer macht wann was, wer hat wann wie viel Waffen, wie wird das Ganze überprüft und wann kommen wir auf 0 Atomwaffen und wie wird das überprüft und wie regelt sich diese Zwischenzeit, wo alle Länder vielleicht noch Atomwaffen haben, aber ganz wenige, weil dann einfach die Stabilität in diesem Abschreckungsmodell, an das ich nicht wirklich glaube, nicht ein anderes ist und die Staaten dort besorgt sind. Und das, genau solche Dinge müssen vertraglich geregelt werden.
Fokus Europa.
Fokus Europa.
Beitrag.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.